Birdsall, die Penderwicks am Meer. Gelesen von Sascha X. Auf die Plätze, fertig. Die Penderwicks wurden auseinandergerissen. Sie würden nicht lange getrennt sein, nur 2 Wochen. Aber es war trotzdem kein schönes Gefühl. Mr. Penderwick war der Erste, der sich auf den Weg machte. Er flog mit seiner neuen Frau Iantha nach England, um an wissenschaftlichen Konferenzen teilzunehmen und auch um ein wenig in die Flitterwochen zu fahren. Ben, Ianthas Sohn, war mit dabei, weil er zu klein war, um ohne Mutter auszukommen, auch wenn es ihre Flitterwochen waren. Das war vor 2 Tagen gewesen. Und jetzt wurden die restlichen Penderwicks, 4 Schwestern namens Rosalind, Sky, Jane und Batty, auch noch getrennt. Früh am nächsten Morgen würden 3 von ihnen mit ihrer Lieblingstante Claire nach Maine reisen, während die 4. mit ihrer besten Freundin nach New Jersey fuhr. Die Mädchen waren noch nie 2 ganze Wochen lang ohne einander gewesen und alle hatten ein bisschen Angst davor. Aber am nervösesten war die, die allein reiste. Das war die 13-jährige Rosalind. Es fiel ihr furchtbar schwer, sich einzugestehen, dass ihre Schwestern auch ohne sie überleben könnten. Jetzt gerade wartete Rosalind in ihrem Zimmer auf sie, auch wenn sie eigentlich viel lieber ganz woanders gewesen wäre. Bei der 5-jährigen Batty, um sie fürs Bett fertig zu machen, so wie immer. Aber heute Abend halfen Sky und Jane, die beiden mittleren Schwestern, Batty beim Baden und beim Anziehen des Schlafanzugs. Probelauf, hatte Tante Claire es genannt, oder Trockenübung. Sie hatte geglaubt, es würde Rosalind beruhigen, wenn sie sah, dass sie nicht unbedingt gebraucht wurde, was Batty betraf. Und Rosalind wäre auch ruhiger gewesen, wenn die anderen gleich zu ihr gekommen wären, nachdem sie fertig waren. Das hätte schon vor mindestens 10 Minuten sein müssen. Wie konnte ein einfaches Bad so lange dauern? Sie wussten, dass sie wenigstens ein letztes Taps, ein Treffen aller Penderwick-Schwestern, abhalten wollte, bevor Batty schlafen ging. Ein letztes Taps, bevor sie 2 Wochen lang getrennt wären. 2 ganze Wochen, stöhnte Rosalind. Dann blickte sie hoffnungsvoll auf, als sie Schritte im Flur hörte. Jetzt kamen sie. Aber es war nur eine von ihnen, die 12-jährige Sky, die zweitälteste Schwester. Und sie sah nicht aus, als hätte sie gerade irgendjemanden erfolgreich gebadet. Ihre blonden Haare hingen in nassen Strähnen herab und auf ihrem T-Shirt waren feuchte Flecken.
»Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht«, sagte sie. »Batty geht's gut. Sie ist nicht ertrunken oder sowas.«
»Was ist dann passiert?«
»Hound ist zu ihr in die Wanne gesprungen.«
Der große schwarze Hund der Penderwicks war mehr als ungestüm. Bei dem Versuch, ihn aus einer Wanne zu holen, würde jeder nass werden. Aber es erklärte nicht, warum er überhaupt im Badezimmer gewesen war.
»Hound versucht immer, in die Wanne zu springen«, sagte Rosalind. »Deshalb darf er nicht bei Batty sein, wenn es Zeit zum Baden ist. Hast du das nicht gewusst?«
»Nee, und Jane auch nicht. Aber jetzt wissen wir es ja. Und wir machen später sauber im Bad, versprochen.«
Eine Trockenübung. Rosalind konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.
Sie wollte nicht schimpfen, nicht am letzten gemeinsamen Abend. »Wo sind die anderen?«
»Jane hilft Batty mit dem Schlafanzug. Sie kommen gleich.«
Sky schüttelte den Kopf und versprühte Wassertropfen im ganzen Zimmer.
»Wo ist dein lateinisches Wörterbuch? Ich muss nachschauen, was Rache heißt.«
»In meinem Bücherregal. Aber es wäre mir lieber, du würdest es lassen.«
Rosalind wusste, warum Sky an Rache dachte und dass sie in den letzten 24 Stunden kaum etwas anderes im Sinn gehabt hatte, was absolut nicht die beste Art war, sich auf die nächsten 2 Wochen vorzubereiten. Solange Rosalind in New Jersey war, war Sky die Äpo, die älteste Penderwick vor Ort, und musste sich um ihre 2 jüngeren Schwestern kümmern und konnte nicht auf Rache sinnen.
Daddy sagt, die beste Rache ist, besser als dein Feind zu sein.
»Bin ich schon. Das ist fast jeder«,
sagte Sky und blätterte im Wörterbuch.
»Ha, hier steht es. Rache. Ultio oder Vindicta. Dann steht da noch, sich rächen an heißt se vindicare in. Se vindicare in Jeffreys grässlicher Mutter. Was heißt Jeffreys grässliche Mutter auf Latein?«
Skys Rachegelüste waren gerechtfertigt, das wusste Rosalind. Jeffrey war Jeffrey Tifton,
ein Junge, den die Penderwicks im letzten Sommer kennengelernt hatten, als sie auf Arundel, dem Anwesen seiner Mutter, ein Ferienhaus gemietet hatten. Am Ende der Ferien war Jeffrey für die Schwestern ein wunderbarer Freund und Bruder ehrenhalber geworden. Und sie hatten ihn danach, so oft sie es sich wünschten, besucht, was nicht annähernd so oft war, wie sie wollten. Die meiste Zeit war er zu weit weg, entweder auf Arundel, 2 Stunden mit dem Auto in westlicher Richtung von zu Hause der Penderwicks in Cameron, Massachusetts, oder im Internat in Boston, 2 Stunden mit dem Auto in östlicher Richtung. Da war es doch nur natürlich, dass die jüngeren 3 Schwestern Jeffrey in Maine dabei haben wollten, weshalb sie ihn voller Hoffnung eingeladen hatten. Nach langem Zögern und vielem Hin und Her hatte seine Mutter endlich zugestimmt. Die Stimmung hob sich, begeisterte Anrufe wurden getätigt. Bis plötzlich, am Morgen, nur 24 Stunden vor der Abreise nach Maine, die Erlaubnis wieder zurückgezogen wurde. Jeffreys Mutter hatte entschieden, dass er nicht mit den Penderwicks verreisen durfte. Ein Grund wurde nicht genannt. Jeffreys Mutter war dafür bekannt, immer und ewig furchtbar zu sein. Was einen wirklich überraschte, war, dass sie einen so wunderbaren Sohn wie Jeffrey hatte. Die Penderwicks konnten sich das nur damit erklären, dass Jeffrey die guten Seiten von seinem Vater geerbt haben musste. Das waren allerdings nur Vermutungen, da Jeffrey ihn nie kennengelernt hatte, noch nicht einmal seinen Namen kannte und auch nicht wusste, ob er tot war oder noch lebte. Das war an sich schon traurig und schrecklich genug. Aber im vergangenen Jahr hatte man ihm auch noch einen Stiefvater vor die Nase gesetzt, den selbstsüchtigen, dummen Dexter Dupree.
»Grässlich, ja, hier steht es, Födus«, sagte Sky. Jeffreys Födus Mutter, Mrs. Tifton Dupree, auch als Födus Mrs. T.D. bekannt, gefällt mir. Du musst den weiblichen Akkusativ des Adjektivs benutzen, sagte Rosalind, die sich mitreißen ließ. Ein unwichtiges Detail.
Sky würde erst im Herbst, wenn sie in die 7. Klasse kam, mit Latein beginnen.
Vielleicht sollte ich Dexter mit dazu nehmen. Hilf mir, das zu übersetzen. Um an Dexter und Födus Mrs. T.D. Rache zu üben, verdonnere ich sie zu einem von Schuldgefühlen geplagten Leben, als hätten sie eine Schlange in den Eingeweiden.
Von Schuldgefühlen geplagtes Leben? Stammt das von dir?
Nein, von Jane.
Nachdem du ihre Idee mit den Voodoo-Puppen verworfen hast?
Das musste ich doch. Und ich finde, die Schlange in ihren Eingeweiden lassen wir besser auch weg.
Rosalind schlug das Wörterbuch zu und stellte es ins Bücherregal zurück.
»Aber wir müssen was tun, Rosie. Es geht um Jeffrey.«
»Ich weiß. Tut mir leid.« Sky stampfte durchs Zimmer.
»Ich sollte wahrscheinlich als gutes Beispiel vorangehen, wenn du weg bist.«
»Ja, und hör bitte auf zu stampfen.« »Danke«, sagte Rosalind.
»Und jetzt lass uns überlegen. Hab ich dir alles gesagt, was du über Betty wissen musst? Wie man ihre Haare bürstet zum Beispiel?« »Du hast schon 100 Mal von Bettys Haaren geredet«, sagte Sky würdevoll, »und ich weiß, wie man Haare bürstet.«
»Natürlich«, dachte Rosalind. Aber Skys blonde, glatte Haare waren leichter in Ordnung zu halten als Bettys dunkle, die, genau wie die von Rosalind und Jane, dick und lockig waren und viel Aufmerksamkeit brauchten. Vor allem jetzt, wo sie lang wurden, woran Rosalind selbst schuld war, weil sie ihre eigenen Haare wachsen ließ, was ihr zuerst Jane und dann Betty nachmachten. Und Bettys Haare schienen sich sogar dann zu verknoten, wenn sie stillstand. Und sie hasste es, wenn die Knoten herausgebürstet werden mussten. Manchmal weinte sie sogar.
Oh, Sky, du passt in Maine gut auf sie auf, nicht? Du gibst auf sie Acht, auch wenn du an Mathe oder die Sterne oder sonst was denkst. Du wirst nicht genervt oder ungeduldig sein, wenn sie weint. Ich versuche, mich zu beherrschen. Und ich verspreche dir, gut auf Betty aufzupassen.
Sky klang jetzt noch würdevoller.
»Wenn du willst, hole ich mein Schweizer Messer und schwöre einen blutigen Eid.«
»Kein Blut, aber trotzdem danke.« Rosalind vertraute Sky. Sie würde ihr Bestes tun. Und natürlich würde auch Tante Claire da sein, die wunderbarste aller Tanten. Aber weil Tante Claire keine eigenen Kinder hatte, war ihre praktische Erfahrung begrenzt. Auch wenn niemand in ihrer Obhut sein Leben ausgehaucht hatte, so hatte Tante Claire, als die Mädchen noch klein waren, Rosalinds Zähne einmal mit Shampoo geputzt und Skys aufgeschlagenes Knie mit Zahnpasta betupft. Und sie hatte nie ganz begriffen, wie man anderen Leuten die Schuhe anzog. Oft vertauschte sie die rechten und linken. Rosalind sah ein schreckliches Bild vor sich. Betty, die mit Schaum vor dem Mund durch Maine humpelt. Ihre Zimmertür ging auf, aber wieder war es nur eine Schwester, Jane. Sie war noch nasser als Sky, die dunklen Locken waren zerzaust und in den Händen hielt sie einen Stapel Bücher. Wo ist Betty?
Fragte Rosalind streng.
Hier.
Jane drehte sich um, aber im Flur war keine einzige Fünfjährige zu sehen.
Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Sie hat gesagt, sie muss erst noch in ihr Zimmer gehen. Rosalind, meinst du, Iantha hätte was dagegen, wenn ich mir ein paar von ihren Büchern ausleihe, um sie nach Point Muette mitzunehmen?
Rosalind schaute sich die Bücher an. Sie waren kaum für sie selbst geeignet, geschweige denn für Jane, die ja erst 11 war.
Für die bist du noch nicht alt genug. Und warum willst du überhaupt so etwas lesen?
Rosalind zog ein Buch mit einem besonders merkwürdigen Titel heraus.
Bilgewater?
Es handelt von der Liebe. Das tun sie alle,
antwortete Jane, als ob das die Sache ein für allemal erklärte.
Sie recherchiert für ein neues Sabrina-Star-Buch, sagte Skye und presste eine Hand auf ihr Herz wie eine in Ohnmacht fallende Heldin in einem alten Film. Sie findet, es wird Zeit, dass Sabrina sich verliebt.
Sabrina Star war die Hauptperson vieler Bücher, die Jane geschrieben hatte. In Rosalinds Augen war sie einfach nicht der Typ, der sich verliebt. Bisher war sie immer viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, jemanden zu retten, vom Murmeltier bis zum Archäologen. Und Rosalind fand, dass Sabrina sich ruhig noch eine Weile darauf konzentrieren sollte. Sie wollte nicht, dass Jane in Maine über die Liebe Nachforschungen betrieb. Sie wollte, dass sie eine gute Ersatz-Epo war.
Ja, ich glaube, Iantha hätte etwas dagegen, dass du dir die Bücher ausleihst. Wäre es nicht besser für Sabrina, einen Elch zu retten oder sowas ähnliches?
Sie nahm Jane die Bücher ab und legte sie auf ihren Schreibtisch.
Ich hole Betty, sagte sie. Keiner verlässt den Raum.
Sie ging den Flur entlang zu Bettys Zimmer und hoffte, Betty gebadet und bettfertig im Schlafanzug vorzufinden. Stattdessen sah sie Folgendes. Einen offenen Koffer auf dem Fußboden, leer bis auf Asimov, den orangefarbenen Kater der Penderwicks, der sich darin zusammengerollt hatte und eingeschlafen war. Die Sachen, die nur Stunden zuvor sauber gefaltet in den Koffer gepackt worden waren, lagen verstreut auf dem Bett. Außerdem befand sich ein immer noch nasser Hound auf dem Bett, der glücklich auf der neuen Haarbürste herumkaute, die Iantha extra für Betty gekauft hatte. Und Rosalind sah noch etwas. Die Tür zum Wandschrank schien sich von selbst schließen zu wollen.
»Ich weiß, dass du da drin bist, Betty«, sagte sie.
Es war lange still.
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß es eben.
Betty, es ist Zeit für das Taps. Skye und Jane warten auf uns.« »Ich brauch nicht zum Taps mitzukommen, weil ich auch nicht nach Maine mitkomme.«
Rosalind hob einen rotgestreiften Badeanzug vom Fußboden auf, faltete ihn wieder zusammen und legte ihn neben Asimov in den Koffer.
»Ist es, weil Skye und Jane dich eben gebadet haben?«
»Nein, das war lustig. Hound ist in die Wanne gesprungen.«
»Das habe ich gehört.«
Als nächstes kam ein halbes Dutzend T-Shirts in den Koffer.
»Und du bist auch nicht wieder traurig wegen Asimov, oder?«
»Weil wir das doch alles schon besprochen haben. Er muss zu Hause bleiben und Tommy passt sehr gut auf ihn auf.
Du vertraust Tommy doch, nicht wahr?«
Tommy Geiger war Rosalinds Freund. Er wohnte gegenüber. Und auch wenn er sie manchmal verrückt machte, war er doch gut zu Asimov.
»Ja. Und ich verstehe, dass du enttäuscht bist, weil Jeffrey nicht mit nach Maine fährt.«
Das hatte Betty besonders schwer getroffen, die ohnehin schon am Boden zerstört war, weil man sie und Ben getrennt hatte. Sie war so lange die Jüngste in der Familie gewesen, selbst Hound war ein Jahr älter als sie, dass ein kleiner Bruder eine erfreuliche Veränderung für sie bedeutete.
»Ich könnte verstehen, dass du lieber zu Hause bleiben würdest, wenn Ben hier wäre. Und Daddy und Iantha. Aber sie sind in England und kommen erst wieder, wenn du aus Maine zurück bist.«
Rosalind packte die Haarbürste, auf der Hound herumkaute, und zog an ihr, bis er sie losließ. Der Schaden war gering. Also wischte sie die Bürste nur ab und legte sie dann auch in den Koffer. Das weckte Asimov, der graziös auf das Bett sprang, wobei er einen großen Bogen um den nassen Hund machte und sofort wieder einschlief. Der Platz, den er freigemacht hatte, reichte genau, um einen Stapel Shorts, zwei Sweatshirts und einen zweiten Badeanzug unterzubringen.
»Rosalind, bist du noch da?«
»Ich bin noch da.«
Socken, Unterwäsche, ein weiterer Schlafanzug, noch mehr T-Shirts. Und der Koffer war wieder voll.
»Warum kommst du nicht zu mir raus?«
Die Tür des Wandschranks öffnete sich und heraus kroch Betty. Zwar sauber geschrubbt und bettfertig, aber Rosalind fiel auf, dass das Pyjama-Oberteil verkehrt herum angezogen war und bekam Gewissensbisse. »Du packst ja meine Sachen wieder ein«, sagte Betty und runzelte die Stirn.
»Hör mal zu.«
Rosalind kniete sich neben sie auf den Boden.
»Es tut mir so leid, dass ich nicht mit euch nach Maine fahre, aber ich hatte Anna versprochen, mit ihr nach New Jersey zu fahren. Und dann war es zu spät, die Pläne wieder zu ändern. Das verstehst du doch, oder? Ich weiß, so lang waren wir zwei noch nie getrennt, und ich habe dir immer und immer wieder gesagt, wie sehr ich dich vermissen werde. Das weißt du doch. Sag mir, dass du weißt, wie sehr ich dich vermissen werde.«
»Ich weiß es.«
»Komm, lass mich schnell den Pyjama richtig anziehen.«
Los. Am nächsten Morgen fuhr Rosalind nach New Jersey und ließ ihre jüngeren Schwestern winkend im Vorgarten zurück. Hound war auch da und trottete aufgeregt von einer Schwester zur anderen. Er wollte unbedingt verhindern, dass auch noch andere Penderwicks davonliefen.
»Jetzt bin ich wirklich die Äpo«, sagte Sky mit schwacher Stimme.
Das hatte sie nicht gewollt. Sich um alle zu kümmern, besonders um Betty, dafür hatte sie nie ein Talent gehabt. Warum sollte sich das plötzlich ändern? Sie hatte es ihrem Vater und Iantha gesagt, als sie zum ersten Mal davon gesprochen hatten, nicht alle zusammen in die Ferien zu fahren. Und als diese beteuerten, dass sie ihr vollkommen vertrauten, hatte Sky Tante Claire angerufen und das Ganze noch einmal von vorn erklärt. Tante Claire, hatte sie geglaubt, würde ganz sicher dafür sorgen, dass die Katastrophe verhindert würde. Wenn Sky in Maine alles vermurkste, wäre Tante Claire schließlich diejenige, die das Ganze in Ordnung bringen müsste. Aber auch Tante Claire hatte Sky im Stich gelassen. Geometrische Lehrsätze oder die Namen und Positionen von Sternbildern konnte sie sich mühelos einprägen. Aber wie man sich um Betty kümmert? Unmöglich. Also fertigte sie heimlich eine Liste an. Alles, was ihr Vater, Rosalind oder Iantha taten oder erwähnten, schrieb sie auf. Am Ende war die Liste 6 eng beschriebene Seiten lang und Sky trug sie immer bei sich. Jetzt steckte sie in ihrer hinteren Hosentasche und Sky klopfte kurz darauf, um sich zu versichern, dass sie wirklich alles aufgeschrieben hatte, was sie wissen musste, damit Betty die Ferien in Maine 2 Wochen lang sicher und wohlbehalten überstehen konnte. Aber kein Gefühl der Sicherheit stellte sich ein.
»Wir sind verloren«, sagte sie.
»Nein, sind wir nicht«, sagte Jane. »Betty und ich haben volles Vertrauen zu dir. Stimmt doch, Betty, nicht?«
»Glaub schon.«
Betty schniefte und wischte sich die Nase. Für Sky kündigten diese Schnieflaute eine Katastrophe an. Sie bedeuteten, dass Betty gleich anfangen würde zu weinen, wahrscheinlich weil sie Rosalind bereits vermisste. Und da weder Sky noch Jane ein besonderes Talent hatten, Betty zu trösten, wenn sie erst damit begonnen hatte zu weinen, lag eine äußerst tränenreiche Fahrt nach Maine vor ihnen. Aber dann, oh Wunder, musste Betty niesen. Sie weinte gar nicht, sie zog nur die Nase hoch. Vielleicht war dies ein Zeichen, dass doch nicht alles verloren war. Nichts wie los. Sie sagte den anderen, es sei Zeit und sie sollten in ihre Zimmer gehen und nachschauen, ob sie auch nichts vergessen hatten. Sky inspizierte das Auto, das bis unters Dach vollgeladen war, mit Koffern, Bücherkartons, Bettys Schwimmweste, Hounds Wasser- und Fressnäpfen, mehreren Fußbällen sowie Skys persönlichen Habseligkeiten, einem Fernglas und dem Buch »Tod durch schwarze Löcher«, das bestimmte faszinierende Aspekte des Universums erklärte. Ihr Ziel in Maine war Point Muette, eine schmale Halbinsel, die in den Atlantik ragte. Die Fahrt war zu lang, um nicht müde und brummig zu werden. Außerdem gab es ein paar Vorfälle, die die Geduld von jedem auf die Probe gestellt hätten. Zum Beispiel, als sich Hound an einer Raststätte in einen Pudel namens Penelope verliebte und erst dann zum Aufbruch bereit war, als er einen halben Erdnussmus-Marmeladensandwich bekam. Oder als Betty plötzlich meinte, Fanti den blauen Elefanten zu Hause gelassen zu haben und sich so aufregte, dass Tante Claire auf der Schnellstraße an die Seite fahren musste, damit sie gründlich nach ihm suchen konnten. Sie fanden ihn schließlich in einer Schachtel, wo er sich mit einem Fußball und einer großen aufblasbaren Ente versteckt hielt. Aber Schlimmeres geschah nicht. Und ehe sie sich's versahen, entdeckte Sky das Schild, auf dem »Nach Point Muette« stand. Und sie fuhren von der Schnellstraße ab und auf die Halbinsel. Jetzt waren nur noch wenige Meilen zurückzulegen. Müdigkeit und schlechte Laune verflogen, als sie sich umsahen und versuchten, alles auf einmal in sich aufzunehmen.
Hohe Bäume drängten sich am Straßenrand. Nur ab und zu machten sie Häusern in hellen Farben Platz, die in gepflegten Gärten standen, oder, und das war sogar noch besser, um den Blick auf das funkelnde Meer freizugeben. Obwohl alle am liebsten sofort anhalten wollten, um jede neue Aussicht zu genießen, vor allem den unübersichtlichen altmodischen Laden, an dessen Eingang ein riesiger steinerner Elch stand, der sehr würdevoll aussah, trotz eines Schildes, das frisch gebackene Torten anpries, wollten doch alle noch viel lieber das Ziel ihrer Reise erreichen und sehen, wo sie in den nächsten beiden Wochen wohnen würden. Also fuhren sie weiter, bis sie zu einer Straße kamen, die um das Ende der Halbinsel herumführte. Sie nannte sich Ocean Boulevard, ein vornehmer Name für eine schmale Straße, die kaum 2 Kilometer lang war. Der größte Teil davon führte nach links, aber Tante Claire bog rechts ab und fuhr 1 Minute später in die letzte Auffahrt, kurz bevor der Ocean Boulevard als Sackgasse in einem Kiefernwald endete. Die Auffahrt war kurz und so schmal, dass das Auto kaum Platz hatte. Und dahinter stand ihr Haus.
»Es heißt Birches«, sagte Tante Claire. »Ich hoffe, es gefällt euch.« Das Haus war winzig, nicht viel größer als eine Garage, und wirkte neben dem halben Dutzend hoher Birken, nach denen es benannt worden war, noch kleiner. Das hatten die Mädchen gewusst. Was sie nicht hatten ahnen können, war, wie reizend es aussah. Wie ein Puppenhaus mit grauen Schindeln, roten Fensterläden und Blumenkästen voll leuchtend bunter Stiefmütterchen. Und es gab eine geschlossene Veranda, von der die Mädchen schon gehört hatten, und auf der Skye und Jane schlafen würden.
»Das Haus ist toll, Tante Claire«, sagte Skye.
»Danke.«
»Ich wollte schon immer auf einer Veranda schlafen«, fügte Jane hinzu. »Ich werde eins sein mit der Natur.«
»Und du, Betty?«, fragte Tante Claire.
»Gefällt dir unser Häuschen?«
Aber Betty war damit beschäftigt, das Fenster herunterzudrehen, damit Hound frische Luft schnappen konnte. Und plötzlich füllte sich das Auto mit dem wilden Geruch nach Salz, Seetang, Sumpfdotterblumen und einer Brise, die schon 1000-mal die Erde umrundet hatte. Und die Schwestern wurden vom Meerestaumel gepackt. Als Tante Claire sagte, sie würde jetzt das Haus erforschen und fragte, ob sie nicht Lust hätten mitzukommen, antworteten alle:
»Nein, danke.«
Denn sie mussten so schnell wie möglich ans Wasser. Es gab eine kleine Verzögerung, weil Skye und Jane versuchten, die protestierende Betty in die orangefarbene Schwimmweste zu stecken, diese allerdings verkehrt herum festschnallten und deshalb wieder aufmachen mussten. Aber bald folgten die Schwestern und Hound einem kleinen Steinweg zu dem winzigen grünen Rasen hinter dem Haus. Und da lag das Meer vor ihnen, leuchtend blau in seiner unendlichen Schönheit. Und über dem Meer war der Sommerhimmel, der mit dem Meer um die Wette strahlte, genauso blau und voller dicker, weißer Wolken. Am Ende des Rasens war eine niedrige Mauer aus Felsbrocken gebaut, die gerade breit genug war, um darauf sitzen zu können. Die Mauer hatte gar nichts Beängstigendes an sich, aber als Skye sich darüber beugte, sah sie, dass es dahinter 2 Meter in die Tiefe ging, wo unheilvolle graue Felsbrocken aus dem Wasser ragten und mit Sicherheit jede herabstürzende Penderwick-Schwester zerschmettern würden. Sie wies Betty immer und immer wieder darauf hin, bis Betty sich losriss, um mit Hound über den Rasen zur Terrasse zu rennen. Birches hatte zu allem Überfluss eine Terrasse, die perfekt für Picknicks geeignet war. Und dann wieder zurück auf den Rasen, aber keiner von beiden sprang auf die Mauer, wofür Skye ihnen dankbar war. Inzwischen hatte Jane am Rand des Gartens Stufen entdeckt und rief die anderen zu sich. Tante Claire hatte gesagt, dass es einen Strand gäbe, und hier war er. Sie sprangen die Stufen hinunter. Auf den ersten Blick machte der Strand nicht viel her. Es war nur ein schmaler, etwa 15 Meter langer Sandstreifen, der sich am Uferdamm entlang erstreckte. Skye kannte sich jedoch mit den Gezeiten aus und wusste, dass im Augenblick Flut herrschte. Wenn das Wasser wieder zurückging, wäre der Strand breit genug, um Fußball zu spielen und alle anderen Dinge zu tun, die sich 3 Mädchen und ein Hund ausdenken konnten. Und auch wenn der Strand bei Hochwasser sehr schmal war, sie konnten sich trotzdem die Schuhe ausziehen und durch die kleinen Wellen im Flachen waten. Das Wasser war so kalt, dass Betty kreischte und Hound bellte. Aber das machte alles noch viel aufregender und war nach den endlosen Stunden im Auto genau das, was alle wollten. Skye machte sich nicht nur die Füße nass, sie spritzte sich das kalte Wasser auch ins Gesicht und genoss den salzigen Geruch. Ihr gefiel der Ort. Und sie schienen ihn fast für sich allein zu haben. Rechts von ihnen erstreckte sich der Kiefernwald bis zu den Felsen.
Von dort her käme sie niemand besuchen.
Auf der anderen Seite konnte Sky ein rotes Haus erkennen, halb verborgen zwischen den Birken. Auch von dort führten ein paar Stufen zum Strand herunter. Aber vielleicht lebten die Leute dort völlig zurückgezogen und waren zudem Strandhasser. Das wäre schön.
Oh, seht nur, die Möwen!
Jane zeigte auf drei Möwen, die nur ein paar Meter von ihnen entfernt auf dem Wasser dümpelten.
Die Möwen sahen die Schwestern an und Hound.
Und einen lieblichen Moment lang herrschte eine heitere Gelassenheit unter den Geschöpfen.
Dann aber wurde die Gelassenheit von einem kläffenden, schwarz-weißen Pfeil zerschlagen, der aus dem Nichts gekommen war, an den Mädchen vorbeizischte und sich ins Meer und auf die Vögel stürzte. Chaos brach aus. Hound bellte wie verrückt und Jane packte ihn am Halsband. Betty jammerte wegen der Vögel und Sky, die in dem schwarz-weißen Pfeil einen kleinen Hund erkannt hatte, der kein großer Schwimmer zu sein schien, stürzte sich ins Wasser, um ihn zu retten. Jetzt jagte also ein Mädchen einen Hund, der Möwen jagte. Die Möwen fanden das Spiel aber bald langweilig und erhoben sich in die Luft. Sky rief den Hund in der Hoffnung, dass er so klug war, umzukehren. Aber nein, sein wildes Gepaddel trieb ihn immer weiter von der Küste weg. Ihre einzige Chance war, ihm den Weg abzuschneiden. Also rannte Sky weiter, bis der Sand, gerade als sie den Hund eingeholt hatte, unter ihr wegsackte und sie plötzlich bis zur Taille im eiskalten Wasser stand. Das war nicht angenehm. Und manche Leute hätten den Hund an dieser Stelle seinem Schicksal überlassen. Aber Sky hatte gar keine Chance herauszufinden, ob sie zu diesen Leuten gehörte. Denn der Hund änderte auf einmal die Richtung und stürzte sich in ihre Arme, als sei er sicher, dass sie ihn auffing. Was sie auch tat, obwohl es nicht einfach ist, einen zappelnden Hund einzufangen, wenn man bis zur Taille im eisigen Wasser steht. Auch wenn er fast noch ein Welpe ist und höchstens 7 Kilo wiegt. Und es ist noch schwieriger, ihn festzuhalten, wenn er das Ganze für ein herrliches Spiel hält und sich windet und dreht und einem ununterbrochen mit seiner rosigen Zunge, die für so einen kleinen Hund viel zu groß erscheint, das Gesicht leckt. Und erst recht, wenn einem die jüngeren Schwestern, für die man ruhige Autorität ausstrahlen soll, etwas von Möwen und Hunden und Ertrinken und weiß der Himmel noch was alles entgegenschreien und der eigene Hund keine Sekunde lang aufhört zu bellen. Als es Sky schließlich gelang, ihr Gesicht von dem glubschäugigen, klatschnasigen, wie verrückt leckenden Hund wegzudrehen, sah sie, dass ein bärtiger Mann neben ihren Schwestern am Strand stand. Woher war er gekommen? Und war er es, der Hoover brüllte? »Die spinnen doch alle«, dachte Sky und wünschte sich sehnlichst, dass Rosalind in Maine wäre, anstatt in New Jersey. Sie machte ein paar wackelige Schritte und warf den elenden Hund so weit sie konnte ins Flache. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und fiel frierend und wütend ins Meer. Als sie wieder auftauchte und das Wasser ausgespuckt hatte, rief sie,
»Hab ich ihn umgebracht?«
Die Antwort kam von mehreren Leuten.
»Nein, er ist okay.«
»Schade«, murmelte Sky und machte sich auf den langen, feuchten Weg zurück zum Strand.
Das Ende der Liste. Von einem kleinen Hund ins Meer getaucht zu werden, ist zweifellos ärgerlich, auch wenn es sich um einen süßen kleinen Hund mit einem lustigen Namen handelte. Hoover. Sein Besitzer hieß Alec McGrath und wohnte in dem roten Haus nebenan. Jane hatte erfahren, dass Alec keine Kinder hatte, was schade war, da er alt genug schien, welche im gleichen Alter wie die Penderwicks zu haben.
»Ich wünschte, Alec hätte Kinder. Du nicht, Sky?«
»Nicht, wenn sie so nervig wären wie sein Hund.«
Jane hoffte, dass Sky bald wieder gute Laune hatte. Wenn doch bloß Jeffrey mit nach Maine gekommen wäre. Er hatte immer einen guten Einfluss auf Leute. Es sei denn, es handelte sich um seine Mutter oder seinen Stiefvater. Schwer vorzustellen, dass irgendjemand einen guten Einfluss auf sie haben könnte. Sie waren unverbesserlich. Unverbesserlich war ein hervorragendes Wort. Jane beschloss, es aufzuschreiben. Sie wühlte in ihrem Koffer auf ihrer Seite der Veranda nach einem Kugelschreiber und ihrem Heft. Das alles käme ihr sicher für das neue Sabrina-Star-Buch gelegen, das von Liebe handeln würde. Egal, was Rosalind davon hielt. Jane hatte das Thema Liebe bereits in einem Theaterstück gestreift, das sie im letzten Herbst geschrieben hatte. Und es wurde Zeit, dass sie sich stärker damit befasste. Es würde sie als Schriftstellerin weiterbringen. Das Problem war nur, dass sie leider sehr wenig über die Liebe wusste. Nicht, weil sie nichts darüber wissen wollte, sondern wegen ihres Alters. Sie war im Juni erst 11 geworden, zu jung, um Erfahrungen mit ernsthaften Romanzen zu sammeln. Aber wenn sie keinen Jungen hatte, in den Sabrina sich verlieben konnte,
würde es kein Buch geben. Es war frustrierend. Und wegen ihrer Schriftstellerei frustriert zu sein, war für Jane eine ganz neue Erfahrung.
Bisher waren die Bücher nur so aus ihr herausgesprudelt.
Seufzend schlug sie ihr Heft zu und warf es in den grünen Schrank. Direkt über der Liege auf der Veranda war ein Fenster, durch das man ins Haus sehen konnte. Jane kniete sich hin und spähte in das Wohnzimmer, in dem viele Korbmöbel mit bunten Kissen standen. Durch große Schiebetüren aus Glas betrat man die Terrasse auf der Rückseite des Hauses. Auf der einen Seite stand ein runder Holztisch, an dem man essen konnte. Dort saß Betty und malte mit den neuen Filzstiften, die Jantha ihr für die Ferien geschenkt hatte. Die winzige Küche befand sich um die Ecke und war nicht zu sehen, aber Tante Claire war zu hören, wie sie mit viel Geklapper die Vorräte aus Massachusetts verstaute. Später würde Jane hineingehen, um die Küche zu erkunden. Schließlich hatte sie versprochen, beim Kochen zu helfen. Aber zuerst musste ausgepackt werden. Jane legte einen Stapel T-Shirts in den Schrank, hielt jedoch inne, als sie Geräusche hörte, die vom anderen Teil der Veranda herüberdrangen. Sky schien vor sich hin zu murmeln. Sie klang nicht gerade glücklich. Und es rumste auch, als ob sie mit etwas warf. Jane schaute um das Bambusrollo, das den Raum teilte, herum. Sky hatte den gesamten Inhalt ihres Koffers ausgekippt und wühlte wie wild in ihren Sachen. Sie schleuderte sie tatsächlich von einer Seite der Veranda auf die andere.
»Was ist los?«, fragte Jane.
»Ich kann meine geheime Liste nicht finden.«
Sky blätterte jetzt in Tod durch schwarze Löcher, erst vorwärts, dann rückwärts, wieder und immer wieder.
»Was denn für eine geheime Liste?«
»Alles, was Rosalind, Daddy und Iantha mir über Betty gesagt haben. Ich habe alles aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Ich dachte, die Liste ist in meiner Tasche, aber ich kann sie nicht finden.«
Sky rammte die Hand erst in die eine Jeans-Tasche, dann in die andere und auch noch in die dritte.
»Siehst du? Nichts!«
»Diese Jeans ist trocken. Was ist mit der, die du im Meer anhattest?«
»Ich habe sie rausgehängt auf die...« »Oh nein!«
Sky wirbelte herum und rannte durch die Tür. Einen Augenblick später war sie mit einer klatschnassen Jeans in der einen Hand und einem durchweichten Papierklumpen in der anderen zurück.
»Jetzt sind wir wirklich verloren«,
jammerte sie und sah aus, als ob ihr übel wäre. Jane hatte keine Lust darauf, verloren zu sein. Sie nahm Sky den Papierkloß aus der Hand und versuchte vorsichtig, ihn auseinanderzufalten. Aber entweder zerriss das Papier oder die Tinte war so verwischt, dass nichts mehr zu erkennen war. Doch da waren ein paar verschwommene Wörter.
»Explodiert«,
las sie.
»Was hat das zu bedeuten? Ob Betty explodiert? Vielleicht, wenn sie was Falsches isst oder sowas?«
»Wir werden es sicher rausfinden, weil wir nicht lesen können, was wir dagegen tun sollen. Ein Albtraum. Jane, was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Ich bin eine schreckliche Äpo.«
»So schwer kann es doch nicht sein, sich um Betty zu kümmern. Wir haben Daddy und Rosalind 5 Jahre lang dabei zugesehen.«
»Ich hab nicht aufgepasst«, sagte Sky. »Du?«
»Nein, eigentlich nicht.«
Aber Jane weigerte sich, die Hoffnung zu verlieren.
»Wenn wir eine Frage haben, rufen wir Rosalind einfach an.«
»Das können wir nicht machen. Wenn Rosalind merkt, dass ich keine Ahnung habe, setzt sie sich in den nächsten Bus nach Maine.«
Sky ließ sich auf eine der Liegen sinken.
»Dann halten mich alle für einen Versager.«
Jane wollte helfen, aber sie konnte nichts tun. Das Einzige, was ihr einfiel, war, eine kleine Katastrophe zu inszenieren, bei der Sky Betty retten und so ihr Selbstbewusstsein wiederfinden könnte.
Oder sie ließ sich hypnotisieren.
Jane fand, dass Sky die Idee zu schnell verworfen hatte und wollte ihr das gerade sagen, als sie im Haus das Telefon klingeln hörten. Sky packte Jane am Arm.
»Das ist Rosalind. Ich weiß es. Bitte verrat ihr nichts.«
»Nein, aber Sky, du solltest versuchen, fröhlicher zu klingen, damit sie keinen Verdacht schöpft.«
Tante Claire rief sie ins Haus. Aber als sie ins Wohnzimmer kamen, hatte Tante Claire den Hörer schon aufgelegt und Betty tanzte umhauend herum.
»Es gibt eine tolle Überraschung«, sagte sie und sprang über Hounds Schwanz. »Ratet mal!«
»Eis zum Abendessen«, sagte Sky und fragte sich, ob es wohl eine Eissorte gab, die Kinder explodieren ließ.
»War das nicht Rosalind, die angerufen hat?«
»Kein Eis und keine Rosalind.«
Betty tanzte jetzt andersherum.
»Ratet nochmal, es fängt mit einem Sch an.«
»Schaf, Schimmel, Schlange«,
versuchte es Jane.
Schinkenbrote, Schokoriegel, Schaukelpferd.
Ganz falsch.
Betty, die Überraschung fängt nicht mit Sch an, sagte Tante Claire. Setzt euch am besten hin, damit ihr nicht umfallt, wenn ich euch sage, was es ist.
Weder Sky noch Jane konnten sich eine Überraschung vorstellen, die so toll wäre, dass sie umfielen. Aber sie setzten sich an den Tisch, weil sie Betty damit am schnellsten davon abhalten konnten, weiter zu tanzen. Sie war eine sehr laute Tänzerin.
Gut, sagte Tante Claire und setzte sich auch. Als erstes muss ich mich entschuldigen, dass ich es euch nicht schon gestern Abend gesagt habe, als ich es erfahren habe. Aber ich hatte Angst, dass sie ihre Meinung wieder ändern würde. Weiß der Himmel, das hat sie oft genug getan.
Die Mädchen waren es gewohnt, dass das, was Tante Claire sagte, keinen Sinn ergab, wenn sie aufgeregt oder nervös war. Aber sonst war ihr Vater meist da und stellte die Dinge klar. Sky holte tief Luft. Das war jetzt ihre Aufgabe.
»Du hattest Angst, dass wer seine Meinung wieder ändern würde?«, fragte sie.
»Fängt mit »m« an«,
sagte Betty und zappelte auf ihrem Stuhl herum.
»Oh«,
Jane zappelte auch ein bisschen. »Ich hab eine Idee.«
»Ich nicht«, sagte Sky mürrisch.
Jane wandte sich an Tante Claire.
»Hat Betty »j« statt »sch« gemeint?«
»Ganz genau.«
»Ach, Sky, begreifst du denn nicht? Es ist J wie Jeffrey und M wie Mrs. T.D. Hat sie wieder ihre Meinung geändert, Tante Claire?«
Sky sprang auf die Füße, so voller Hoffnung, dass sie es nicht mehr aushielt.
»Kommt Jeffrey jetzt doch? Spann uns nicht auf die Folter, sag's uns einfach!«
Sie brauchte keine Antwort. Tante Claires strahlendes Lächeln genügte. Danach gab es viel Gekreische. Und als Tante Claire sagte, dass Jeffrey nicht nur kommen, sondern jeden Augenblick eintreffen würde, stürmte Sky aus dem Haus und in den Sonnenschein des späten Nachmittags hinein. Schon bald tauchte ein großes schwarzes Auto auf. Hound bellte, Sky und Jane winkten wie verrückt, das Auto hielt an und aus einem Fenster schaute Jeffrey heraus und sah mit seinen Sommersprossen und den Haaren, die nicht liegen bleiben wollten, genauso aus, wie er aussehen sollte. Und genauso froh, sie zu sehen, wie sie froh waren, ihn zu sehen. Sie kletterten alle ins Auto und krabbelten fröhlich übereinander und über Jeffrey und vergaßen dabei auch nicht, den Fahrer zu begrüßen, einen gut gelaunten Mann namens Mr. Remillard. Und während sie alle auf einmal redeten und lachten, fuhren sie zum Häuschen Birches zurück. Hound seinerseits bellte die ganze Zeit, weil er Jeffrey verehrte und staunte, dass er so plötzlich in Maine aufgetaucht war.
»Das Haus ist furchtbar klein, Jeffrey«,
sagte Sky, als sie ankamen und aus dem Auto purzelten.
»Findest du das schlimm?«
»Machst du Witze?«
Jeffrey hob Betty hoch und wirbelte sie herum, bis sie vor Lachen quietschte.
»Ich schlaf auf dem Fußboden, wenn es sein muss.«
»Nein, nein«,
sagten Jane und Sky gleichzeitig und unterbrachen sich dann ständig gegenseitig, während sie ihm die Veranda beschrieben und sagten, dass sie die eine Hälfte miteinander teilen würden, während er die andere für sich allein bekäme und dass es ihnen überhaupt nichts ausmachte, den Raum miteinander zu teilen, weil das bedeutete, dass er bei ihnen war. In der Zwischenzeit hatte Mr. Remillard den Kofferraum geöffnet und lud das Gepäck aus. Zuerst tauchte ein Koffer auf und dann eine Schachtel, um die ein Band geschlungen war.
»Was zu essen von Churchy«, sagte Jeffrey, als die Schachtel zum Vorschein kam. »Sobald Mutter beschloss, mich ziehen zu lassen, fing Churchy an zu backen.«
Die Schwestern hatten Churchy, die Haushälterin auf Arundel, im vergangenen Sommer kennen und lieben gelernt. Sie hatte viele hervorragende Eigenschaften, zu denen nicht zuletzt bedingungslose Liebe für Jeffrey gehörte, und in ihrem Reich, in der Küche, war sie sogar mehr als hervorragend, fast schon phänomenal. Sky spähte in die Schachtel und war vollends begeistert. 3 von Churchys berühmten Ingwerbroten. Jeffrey und Ingwerbrote? Das grenzte an Vollkommenheit. Jetzt langte Jeffrey selbst in den Kofferraum und holte einen kleinen schwarzen Klarinettenkasten heraus. Das passte, denn Jeffrey war schließlich Musiker und wäre ohne Instrument unglücklich gewesen. Seine größte Liebe galt dem Klavier, auf dem er seit Jahren spielte. Klarinettenstunden hatte er erst seit 6 Monaten. Aber Klaviere passen nicht in den Kofferraum von Autos, also war die Klarinette eine ausgezeichnete Wahl für Maine. Sky wollte den Kofferraum schon schließen, entdeckte aber im letzten Moment etwas, das Jeffrey ganz nach hinten geschoben und mit einem alten Handtuch zugedeckt hatte, als hätte er verstecken wollen, was immer sich darunter verbarg. Und als sie genauer hinschaute, verstand sie auch, warum. Ganz da hinten lag eine schicke Ledertasche voller Golfschläger. Die Schwestern kannten diese Tasche gut. Sie waren im letzten Sommer dabei gewesen, als Jeffreys Mutter und Dexter sie ihm zum 11. Geburtstag geschenkt hatten. Jeffrey hatte Golf damals kein bisschen gemocht. Und Skye war ziemlich sicher, dass sich daran wenig geändert hatte.
»Warum hast du das mitgebracht?«, fragte sie und sprach das so aus, als hätte sie »stinkender Abfall« gesagt.
Jeffrey zog eine Grimasse.
»Dexter hat behauptet, dass es hier in der Gegend einen Golfplatz gibt. Von mir aus kann es hier 100 Golfplätze geben. Ich werde bestimmt nicht spielen.«
»Mach dir nichts draus«, sagte Jane. »Wir schieben die Tasche unter eine der Liegen. Dann kannst du sie 2 Wochen lang ignorieren.«
Skye zog die Golftasche aus dem Kofferraum und hängte sie sich über die Schulter. Sie war genauso schwer wie unerwünscht. Aber Skye straffte die Schultern und war wild entschlossen, sich weder von Dexter noch Mrs. T.D. oder irgendwelchen Golftaschen, nicht einmal vom Verlust ihrer kostbaren Liste, die Ferien verderben zu lassen. Jeffrey war da und sie würden die schönste Zeit ihres Lebens miteinander verbringen.
Ein neues Lied. Bertys Zimmer war so winzig, dass das schmale Bett und die kleine Kommode es fast vollständig ausfüllten. Es gab nicht einmal genug Platz für einen Wandschrank, nur für eine Reihe von Haken an der Wand, die für Bertie aber zu hoch angebracht waren. Es machte ihr nichts aus, dass das Zimmer klein war. Und dass sie keinen Schrank hatte, machte ihr erst recht nichts aus. Man wusste ja nie, was für schreckliche Monster sich in den Schränken fremder Häuser versteckten. Was könnte sie tun, um im Notfall zu fliehen? Sie schaute aus dem Fenster. Da waren Birken. Und weiter hinten ein roter Fleck, das Haus, wo Hoover, der Hund, lebte. Bertie war von Hoover beeindruckt. Nicht jedem würde es gelingen, Skye ins Meer zu stoßen. Aber zurück zu den Monstern. Bertie nahm an, dass sie aus dem Fenster springen könnte, wenn es sein müsste. Es ging nicht tief hinunter. Vorher müsste sie aber noch herausfinden, wie man das Fliegengitter entfernte. So etwas hatte sie noch nie im Leben getan. Vielleicht konnte sie Hound dazu bringen, ein Loch hineinzureißen, das groß genug war, um durchzukriechen.
»Wenn ein Monster kommt, machst du mir dann das Fliegengitter kaputt?«, fragte sie Hound.
Hound antwortete nicht. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, auf einem Klumpen Seetang herumzukauen, den er heimlich ins Haus geschleppt hatte.
Bertie seufzte. Wenn er ihr nicht mit dem Fliegengitter half, gab es nur einen Platz im Zimmer, wo sie sich verstecken konnte. Unter dem Bett. Aber natürlich konnte auch dort unten ein Monster sein.
Seetang oder nicht, Hound musste ihr einfach helfen.
Also zog Bertie an seinem einen Ende und schob ihn am anderen, bis ungefähr die Hälfte von ihm unter dem Bett lag.
»Sind Monster da?«,
fragte sie.
»Nein?«
Jetzt konnte sie ihm hinterherkriechen und sich an die Wand drücken. Der Fußboden unter dem Bett war sauber, aber da lag etwas Großes, Zerknautschtes aus Plastik, was, wie sich herausstellte, die Gummiente war, die Iantha ihr für Maine geschenkt hatte. Bestimmt war es Hound gewesen, der die flache Ente dahingelegt hatte. Er versteckte gern Sachen unter Betten. Bertie hörte, dass die Tür aufging, Skye ins Zimmer kam, Bertie erkannte ihre schwarzen Turnschuhe, und dem Teil von Hound, der unter dem Bett hervorguckte, Fragen stellte.
»Frisst du Seetang, du dummer Hund?
Und wo ist Bertie?« »Meine Güte, ich hab sie schon verloren.«
Normalerweise hätte sich Bertie nicht gerührt, aber Skyes Stimme klang ganz anders als sonst. So, als wäre es ihr ganz und gar nicht egal, dass Bertie verloren gegangen war.
»Ich bin hier unten.«
Skyes Gesicht erschien, sah erleichtert aus und verschwand wieder.
»Es wird Zeit, dass du in deinen Schlafanzug schlüpfst.«
»Ich hab ihn schon an.«
Bertie war stolz darauf. Und sie war noch stolzer darauf, dass sie sich auch schon das Gesicht gewaschen und die Zähne geputzt hatte. Skyes Gesicht tauchte wieder auf.
»Stimmt, aber du musst dir noch die Zähne putzen.«
»Hab ich auch schon gemacht.«
»Oh.«
Skye stand wieder auf. Einen Augenblick später hing das Bett über Bertie durch, was bedeutete, dass sich Skye gesetzt hatte.
»Bertie, weißt du zufällig, welche Vitamine du nehmen musst?«
»Die im gelben Röhrchen.«
»Richtig. Und
Weißt du auch, wodurch du explodieren würdest?
Das kam Betty wie eine Fangfrage vor. Sie hatte noch nie davon gehört, dass jemand explodiert war und stellte sich auch nicht besonders angenehm vor. Sie hoffte, dass so etwas in Maine nicht oft passierte.
»Warum?« fragte sie.
»Nur so«, sagte Sky.
»Oh, hi, Jeffrey. Sie ist unter dem Bett.«
Jetzt tauchte Jeffreys Gesicht auf. Aber Betty robbte schon ins Freie. Sie hatte gehofft, dass Jeffrey zu ihrem Gute-Nacht-Programm gehören würde, und jetzt war er tatsächlich da.
»Hey, Knalltüte«, sagte er.
»Versteckst du dich vor Monstern?«
Sie strahlte ihn an. Den Jungen, den sie auf der ganzen Welt am liebsten mochte. »Erzählst du mir eine Gute-Nacht-Geschichte?«
»Jane hat schon eine für dich bereit. Vielleicht morgen Abend, okay?«
»Okay.«
Betty hüpfte aufs Bett und schlüpfte unter die Decke.
»Hoffentlich schläfst du gut«,
sagte Sky und klopfte verlegen auf den Teil des Kissens, auf dem Bettys Kopf nicht lag.
»Jane ist gleich da.«
Jeffrey sagte »Gute Nacht«. Dann zog ihn Sky aus der Tür und es war wieder still im Zimmer. Durch das offene Fenster konnte Betty das sanfte Murmeln der Wellen hören, die gegen die Felsen schlugen. Sie konnte auch ein schmatzendes Kaugeräusch hören. Das war Hound mit seinem Seetang. Matsch, matsch. Betty fand es beruhigend. Sie kuschelte sich an ihre Stofftiere, Fanti und ein paar andere, einschließlich Ellie, dem kleinen grünen Elefanten, Fantis beste Freundin. Ellie war ein Abschiedsgeschenk von Ben gewesen, aber Betty war sicher, dass ihr Vater das Geschenk gekauft hatte. Ihr Vater wusste immer genau, welche Stofftiere Betty am liebsten hatte. Er hatte versprochen, ihr ein neues aus England mitzubringen, und Betty war ziemlich sicher, dass es ein Tiger sein würde. Während sie sich gute Tigernamen ausdachte, Gibson oder vielleicht Chip, kam Jane herein. Betty hoffte, dass sie eine schöne, gemütliche Geschichte für sie ausgesucht hatte. Manchmal waren Janes Geschichten viel zu aufregend zum Einschlafen. Jane hockte sich auf eine Ecke von Bettys Bett und begann.
»Es war einmal eine wunderschöne Maid namens Sabrina Starr. In der Geschichte kommt Liebe vor, stimmt's?«
Betty wusste inzwischen, woran sie erkennen konnte, dass eine von Janes romantischen Geschichten an der Reihe war. »Wunderschön« deutete darauf hin und »Maid« auch.
»Ja, ich arbeite an Ideen für mein nächstes Buch. Du bist die Erste, die sie hören darf.«
Betty gab die Hoffnung auf eine gemütliche Geschichte auf. Auch eine aufregende würde sie heute Abend nicht zu hören bekommen. Aber sie war schon früher Janes allererste Zuhörerin gewesen und stolz darauf. Sie wartete ab, aber Jane saß nur da und zwirbelte eine Haarsträhne um den Finger. Als zu lange nichts geschah, tätschelte Betty Janes Arm.
»Am besten, ich fang noch mal an«, sagte Jane. »Es war einmal eine wunderschöne Maid namens Sabrina Starr, die sich noch nie in ihrem Leben verliebt hatte.«
Das Haarezwirbeln ging wieder los, aber Betty wollte nicht mehr warten.
»Und dann?«
fragte sie.
»Weiter bin ich noch nicht. Was hältst du von der Geschichte?«
»Sie ist okay«,
sagte Betty vorsichtig. Das schien genauso eine Fangfrage zu sein wie die vom Explodieren.
»Aber nicht sehr lang.«
»Ich weiß. Mir fällt einfach nichts ein, womit ich anfangen kann.«
Betty versuchte, geduldig zu sein, aber bis jetzt war die Sache enttäuschend. Rosalind hätte ihr nie eine Geschichte erzählt, die nur einen Anfang, aber keine Mitte und kein Ende hatte. Nein, sie wollte nicht an Rosalind denken, sonst müsste sie weinen. Und vor Jane würde sie nicht weinen, auch nicht vor Sky, vor allem nicht vor Sky. Dann ging Jane, weil sie weiter über Sabrina Starr nachdenken musste, und Tante Claire kam ein paar Minuten später ins Zimmer, um Gute Nacht zu sagen.
»Ich habe dir ein Nachtlicht mitgebracht«, sagte sie.
»Ein Schwein!«
Betty liebte Schweine. Und dieses hatte eine Sonnenbrille auf, was besonders toll war.
Als Tante Claire das Schwein in eine Steckdose gesteckt hatte, begann es rosig zu leuchten, was ganz bestimmt auch das unheimlichste Monster vertreiben würde. Dann ging auch sie, und Betty und Hound waren wieder allein. Betty winkte dem neuen Schwein Gute Nacht und rief Hound zu sich. Weil er ein wahrer und treuer Freund war, ließ er seinen Seetang im Stich und sprang aufs Bett. Und bevor Betty noch überlegen konnte, wie weit sie von zu Hause und von Rosalind fort war, schlief sie tief und fest und träumte von Tigern. Mitten in der Nacht geweckt zu werden, kann einem Angst machen. Vor allem, wenn man an einem fremden Ort ist und das, was einen weckt, wie ein Zug klingt, der durch das eigene Zimmer fährt. Aber Betty brauchte nur ein paar Sekunden, bis ihr klar wurde, dass das donnernde Gerumpel von Hound kam, der schnarchte. Ein bisschen länger brauchte sie, um sich zu erinnern, dass sie in Maine war und dass die seltsamen, bedrohlichen Schatten, die das Nachtlichtschwein warf, nicht von Monstern stammten, sondern von ihren Tieren, die auf der Kommode saßen. Wenn es nach Skye gegangen wäre, hätte sie alle bis auf Fanti und Ursula zu Hause gelassen, aber Daddy hatte gesagt, sie brauche so viel Trost, wie sie kriegen könne. Dad hatte nicht gewusst, dass sie lauschte, als er mit Skye redete, und sie hatte auch gar nicht die Absicht gehabt zu lauschen. Sie hatte nur zufällig unter dem Küchentisch Höhlenmenschen mit Ben gespielt, als er das sagte. Oh, Ben. Wer würde Höhlenmenschen mit ihm spielen, wenn Betty nicht da war? Spielten die Leute in England überhaupt Höhlenmenschen? England war für sie ein so großes Geheimnis, fast so groß wie New Jersey. Tante Claire hatte versucht, ihr alles zu erklären und sogar Postkarten an den Kühlschrank im Ferienhaus geklebt, ziemlich weit unten, sodass Betty sie sich anschauen konnte, ohne auf einen Stuhl klettern zu müssen. Es wäre schön, sie jetzt in diesem Augenblick ansehen zu können, dachte Betty. Sie stupste Hound, bis er begriff, was sie wollte, und vom Bett sprang, um weitere Anweisungen abzuwarten. Betty ließ sich nach ihm vom Bett gleiten und sah, dass unter ihrer Tür ein Lichtstreifen durchschimmerte, was bedeutete, dass Tante Claire draußen eine Lampe angelassen hatte, falls jemand unbedingt nachts Postkarten anschauen musste. Mit Hound an ihrer Seite schlich sich Betty auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer und war überrascht, ein kleines Mädchen und einen großen Hund vor den Glastüren zu sehen, die sie anstarrten. »Gespenster?« »Nein, Quatsch«, sagte sich Betty. »Ben würde sie vielleicht für Gespenster halten, aber für so etwas war Betty viel zu groß.« Es waren nur sie und Hound, die sich in den Glastüren spiegelten. Hound war schon auf dem Weg in die kleine Küche. Wenn er nun schon einmal aus dem Bett geholt worden war, konnte er auch gleich nach Essensresten suchen, denn der Seetang hatte ihn nicht satt gemacht. Betty folgte ihm und schaute dabei extra nicht in die dunklen Ecken des Wohnzimmers. Sie wollte jetzt nur noch eins, die überaus wichtigen Postkarten anschauen. Endlich erreichte sie den Kühlschrank, und da klebten sie an der Tür. Zuerst schaute sie sich die Karte aus England an. Ein großer roter Bus war darauf zu sehen, der über eine steinerne Brücke fuhr. Und über dem Bild war ein Wort, das Betty für Hound buchstabierte. »Oxford«, sagte sie. »Dort ist Daddy mit Iantha und Ben. Iantha hat mir von den roten Bussen erzählt.« Von Hound kam keine Antwort, weil er seine Nase unter den Herd gerammt hatte, wo er nach Essen suchte. Betty betrachtete jetzt die glänzende Postkarte aus New Jersey, auf der ein breiter weißer Strand und das blaue Meer zu sehen waren. Während Betty auf das Meer in New Jersey blickte, kam ihr eine Idee. Wenn eine Muschel die ganze Strecke vom Meer in Maine bis zum Meer in New Jersey schwimmen konnte, was Jane behauptet hatte, dann konnte ein Brief das auch. Betty würde Rosalind einen Brief schicken, und zwar am besten sofort, damit er Zeit hatte, bis morgen nach New Jersey zu schwimmen. Sie brauchte nur ihren Zeichenblock und ihre Filzstifte, die auf dem Regal in der Küche lagen. Sekunden später lag Betty mit dem Zeichenblock auf dem Fußboden. Alle Stifte waren um sie herum verteilt und zum Schreiben bereit. Betty hatte Rosalind so viel zu erzählen. Wie sehr sie sie vermisste und von Jeffrey und Hoover und den Schatten an der Schlafzimmerwand, dass sie kaum wusste, wo sie beginnen sollte. Und dann das Problem mit dem Schreiben selbst. Aber sie konnte den Namen ihrer großen Schwester buchstabieren, und damit fing sie an. Mit großen blauen Buchstaben schrieb sie Rosalind. Und obwohl sie zu nah an den Rand gekommen war und das N und das D ganz klein schreiben musste, war sie sehr stolz auf ihr Werk. Betty überlegte eine Weile, wie man wohl »vermisse«, wie in »vermisse dich« schrieb. Aber als sie nicht darauf kam, welche Buchstaben sie dafür wohl benutzen sollte, nahm sie einen goldenen Filzstift und malte stattdessen ein Herz. Weil sie inzwischen fast schon die ganze Seite ausgefüllt hatte, schrieb sie mit roten Buchstaben nur noch Betty darunter. Rosalind würde schon wissen, was sie damit meinte. Sie wusste immer, was sie meinte. Jetzt kam der schwierige Teil. Sie musste den Brief ins Meer werfen.
Betty öffnete die schwere Schiebetür, sie schob mit aller Kraft und trat dann hinaus in die Nacht. Wie dunkel es draußen war und wie viel lauter das Meer plötzlich rauschte. Betty drückte den Brief an sich und tastete sich bis an den Rand der Terrasse vor, konnte aber keinen Schritt weitergehen. Nicht ohne Hound, der im Haus geblieben war, und nicht ohne ihre orangefarbene Schwimmweste, wie ihr plötzlich klar wurde. Rosalind hatte ganz deutlich gesagt, dass sie ohne ihre Schwimmweste ertrinken würde. Aber jetzt war sie zu müde, um zurückzugehen und sie zu holen. Sie würde ihren Brief nicht abschicken können, und Rosalind würde nie erfahren, wie sehr Betty sie vermisste. Draußen auf der kalten Terrasse fing Betty an zu weinen. Und nachdem sie erst einmal damit angefangen hatte, konnte sie nicht mehr aufhören. Selbst als Hound den Herd Herd sein ließ und herauskam, um sie zu suchen. Er leckte ihr das Gesicht, aber sie schluchzte immer weiter und glaubte, dass sie nie mehr würde aufhören können. Auf alle Fälle nicht vor dem Frühstück. Aber so lang brauchte sie dann doch nicht zu warten, weil Hound merkte, dass er sie nicht trösten konnte und klugerweise den Menschen holte, der es schaffen würde. Und also bald darauf mit Jeffrey zurückkam. Der setzte sich neben Betty und legte den Arm um sie. Und das war wunderbar. Sie erzählte ihm alles, von den Schatten und den Postkarten und dass sie den Brief ins Meer werfen müsste. Und er lachte sie nicht aus, lächelte nicht einmal, sondern bot ihr an, den Brief für sie ins Meer zu werfen. Und das tat er dann auch. Er war ein Held. Das hatte sie schon am allerersten Tag gewusst, an dem sie ihn getroffen hatte. »Alles erledigt«, sagte er, als er zurück zu ihr auf die Terrasse trat. »Der Brief ist unterwegs.«
»Und du verrätst Sky und Jane auch wirklich nichts?«
»Bei der Familienehre der Penderwicks.« Er suchte nach neuen Tränenspuren in ihrem Gesicht.
»Geht's dir jetzt besser? Ein bisschen besser?«
»Warte, ich weiß, was wir noch machen können. Ich bin gleich zurück.« Jeffrey verschwand im Haus, aber bevor Betty wieder Angst bekommen konnte, war er auch schon mit seinem Klarinettenkasten und einem kleinen silbernen Ding zurück, das er Betty überreichte.
»Das ist eine Mundharmonika. Wenn du willst, kannst du sie behalten, und ich bring dir bei, wie man darauf spielt. Stell dir vor, wie Rosalind staunen wird, wenn du ihr ein Lied vorspielst.«
Betty drehte die Mundharmonika um und um und ließ Hound daran schnüffeln. Sie hatte schon mal eine gesehen und sogar hineingeblasen, aber niemand hatte sich angeboten, ihr ein richtiges Lied beizubringen. Die Penderwicks spielten keine Instrumente. Rosalind und Sky hatten es beide mit Musikunterricht versucht, als sie noch jünger waren. Beide hatten sich als so unbegabt erwiesen, dass Jane es gar nicht erst probiert hatte.
»Ich weiß nicht«, sagte sie, obwohl sie es gern versucht hätte.
Außerdem hatte Jeffrey recht. Wie Rosalind staunen würde. Und Daddy und Iantha auch. Und Ben. Sie könnte Ben alles beibringen, was sie von Jeffrey gelernt hätte.
»Ja, vielleicht.«
»Gut. Und jetzt blas rein.« Sie blies und hörte Musik herauskommen. Sie blies weiter und sog dann die Luft ein, anstatt sie rauszublasen. Und obwohl das ein Fehler war, kam dennoch Musik heraus. Also war es doch kein Fehler gewesen. Betty wunderte sich. Und Hound, der gelitten hatte, als die älteren Schwestern mit der Musik gekämpft hatten, wunderte sich noch mehr. Jeffrey zeigte ihr, wie sie den Mund kleiner machen musste, um immer nur einen Ton zu spielen. Und er erzählte ihr ein bisschen was über den Unterschied zwischen dem Hineinblasen und Einsaugen der Luft, obwohl Betty das nicht alles sofort begriff. Und als sie etwas mutiger geworden war, brachte er ihr ein Lied bei. Er spielte immer nur eine Note auf seiner Klarinette und wartete, bis sie den gleichen Ton auf der Mundharmonika gefunden hatte, bevor er die nächste Note spielte. 6 Noten spielte Betty auf diese Weise. Und dann spielten sie gemeinsam die 6 hintereinander. Und Betty hätte nicht glücklicher sein können, wenn ein ganzes Orchester sie begleitet hätte.
»Noch einmal?« fragte sie.
»Es ist schon längst Schlafenszeit. Aber morgen kann ich dir mehr zeigen.«
»Ja, bitte.«
Sie stand auf und nahm seine Hand.
»Vielleicht werde ich Musiker, wenn ich groß bin. Genau wie du.«
»Das wäre schön«, sagte Jeffrey und ging mit ihr und Hound zurück ins Haus und brachte sie zu Bett. Ein Unfall.
Selbst mit dem Kopf unter dem Kissen konnte Jane die Mundharmonika hören. Sie wusste, wie spät es war, und es gab überhaupt keinen Grund, weshalb jemand um 8 Uhr früh auf einer Mundharmonika spielen sollte. Es sei denn, Jeffrey verspürte den unbezwingbaren Drang, Musik zu machen. Welche Art von Musik auch immer. Aber wer es auch war, er spielte immer nur die gleichen 6 Noten. Und Jeffrey würde seine Mitmenschen bestimmt nicht auf diese Weise quälen. Schon gar nicht so früh am Morgen. Jane kam unter dem Kopfkissen hervor und sah Sky.
Betty hat eine Mundharmonika. Sie behauptet, Jeffrey hätte sie ihr mitten in der Nacht geschenkt und würde ihr Unterricht geben. Und soweit ich es heraushören kann, bringt er ihr eine Art Fanfare bei. Tante Claire ist bei ihr und ein Musterbeispiel an Geduld.
Jane lauschte den Tönen, die immer noch durchs Haus schrillten. Ja, es klang wie der Anfang einer Fanfare. Tante Claire schickte sie beide und Jeffrey zum Laden mit dem Elch am Eingang, um Lebensmittel einzukaufen und um Sky davon abzuhalten, Bettys Mundharmonika zu zertrümmern und ins Meer zu schmeißen. Es war ein herrlicher Morgen, hell vom Sonnenschein und trotzdem frisch und kühl. Tautropfen glitzerten auf dem Gras. Gegenüber war eine breite, mit Wildblumen übersäte Wiese, in deren Mitte eine riesige Eiche stand, die alles beherrschte. Der Kiefernwald zu ihrer Linken war so dunkel und geheimnisvoll, wie ein Kiefernwald sein muss. Und zu ihrer Rechten erstreckte sich ein großes Privatgrundstück, auf dem nur Alex rotes Haus stand, halb verborgen hinter Birken. Dann kam ein großes weißes Gebäude, das sie am Tag zuvor gar nicht bemerkt hatten, weil sie viel zu aufgeregt gewesen waren. Wie sich herausstellte, war es ein Gasthof mit Namen Muet Inn, der mit seinem fröhlichen Blumengarten und einer breiten Veranda voller Liegestühle eher gemütlich als prächtig wirkte. Ihm gegenüber ragte ein hölzerner Bootssteg ins Meer hinaus. Dann hatten sie den Elchladen erreicht. Er hatte einen Holzfußboden aus breiten Brettern und leicht windschiefe Regale, und es roch köstlich nach reifen Früchten und frisch gebackenem Brot. Jeffrey, der die Einkaufsliste von Tante Claire bekommen hatte, schickte die anderen auf die Jagd nach den gewünschten Lebensmitteln. Und als sie alles hatten, starrten alle drei auf die frischen Kuchen hinter der Glasscheibe im Regal neben der Kasse. Sie diskutierten über die Vorzüge jedes einzelnen Kuchens und entschieden sich schließlich für eine Zitronenmeringue und eine Erdbeer-Rhabarber-Torte. Dann nahm Sky noch ein paar Packungen Orangensaft aus dem Regal, den sie unterwegs trinken wollten, weil das Laufen sie so durstig gemacht hatte. Schließlich standen sie an der Kasse, bezahlten und machten sich auf den Heimweg. Als es den Hügel hinabging, blieb Jane hinter den anderen zurück. Der Elchladen hatte sie auf eine Idee für ihr Buch gebracht. Vielleicht sollte sie sich einen besonders interessanten Ort ausdenken, an dem Sabrina ihre große Liebe treffen würde. Einen kleinen Krämerladen auf dem Land zum Beispiel. Sabrina blickte von den Torten hoch und sah ihn im Gang gegenüber, gleich neben dem Salat und dem Sellerie. Nein, das funktioniert nicht, dachte Jane. War es möglich, dass Sabrina Star einfach noch nicht bereit war für die Liebe? Und woher wusste man, ob jemand schon für die Liebe bereit war? Das war ein Rätsel, eines, das Jane unbedingt lösen musste. »Für meine künstlerische Entwicklung«, sagte sie laut.
Sky, die ein Stück vor ihr ging, rief, »Was hast du gesagt?«
»Nichts.« Jane wusste, dass es keinen Sinn hatte, mit Sky über die Liebe zu sprechen, denn ihr fehlte, wie Jane meinte, die romantische Seele. Genauso wenig konnte sie mit Jeffrey sprechen, dessen Kopf so voller Musik war, dass kaum etwas anderes Platz hatte. So auch jetzt. Jane hörte, wie er Sky zu erklären versuchte, was ein verminderter Septakkord war, während Sky ihm mit einer Rolle Küchenkrepp auf den Kopf haute, damit er schwieg. Jane wünschte, sie hätte schon vor ungefähr einer Woche begonnen, über die Liebe nachzudenken, als die Familie noch zusammen war. Iantha hätte ihre Fragen sicher beantwortet. Sie beantwortete immer ihre Fragen. Das war eins von den Millionen netter Dinge, die sie an sich hatte. Rosalind hätte es vielleicht auch getan, obwohl sie einmal, als Jane gefragt hatte, wie es ist, Tommy zu küssen, gesagt hatte, das ginge sie nichts an. Vielleicht war es keine gute erste Frage gewesen. Vielleicht sollte sie sich etwas Besseres ausdenken und eine Art Umfrage veranstalten. Ja, eine Liebesumfrage. Jane gefiel diese Idee sehr. Was sie brauchte, war eine gute erste Frage, die das Interesse der Leute weckte, ohne sie zu verschrecken.
»Gibt es Liebe auf den ersten Blick?«,
fragte sie laut.
Jane, wovon redest du?
Das war wieder Skye, aber dieses Mal war sie kaum einen Meter entfernt. Jane hatte aufgeholt, ohne es zu merken.
Sie will wissen, ob wir an die Liebe auf den ersten Blick glauben, sagte Jeffrey. Noch mehr Liebe, sagte Skye und schlug jetzt Jane mit dem Küchenkrepp. Als Apo verlange ich, dass du für den Rest des Tages das Wort Liebe nicht mehr erwähnst.
Jane fand das ziemlich ungerecht, aber bevor sie etwas entgegnen konnte, wurden alle von einem lauten Rattern und Klappern abgelenkt, das den Hügel herabsauste. Sie drehten sich um und sahen einen Jungen, der ihnen mit ausgestreckten Armen auf einem Skateboard entgegenflog. Fast augenblicklich war er bei ihnen und dann mit einem solchen Tempo vorbei, dass Jane spüren konnte, wie sich ihre Locken hoben. Sie dachte, er würde weiterfahren, aber nein. Er wendete scharf, was eigentlich zu einer Katastrophe hätte führen müssen, kam mit einer dramatischen Drehung zum Stehen und stieg mit sorgloser Leichtigkeit ab. Er sah fantastisch aus, mit seiner Sonnenbrille, seinen vielen dicken Haaren und dem Selbstbewusstsein eines Filmstars, wenn nicht eines Prinzen. Lässig sagte er,
»Meine Schwester kracht vielleicht gleich in euch rein.«
»Was für ein interessanter erster Satz«, dachte Jane, »voll versteckter Bedeutungen, wie der Anfang eines Gesprächs zwischen Spionen, bei dem der eine Spion sagt, sieht nach Nebel aus, worauf der andere antwortet, oder feuchtem Dunst, und beide Spione wissen, dass es jetzt sicher ist, über Staatsgeheimnisse zu sprechen. Was wäre wohl eine gute Antwort auf »Meine Schwester kracht vielleicht gleich in euch rein«?«
Jane kam nicht mehr dazu, nach einer zu suchen, weil andere, kühlere Köpfe, also Skye und Jeffrey, einsprangen und sie aus dem Weg eines Fahrrads schubsten, das gefährlich schwankend den Hügel hinabbrauste. Auf dem Rad saß ein schmächtiges, unbeholfen wirkendes Mädchen, deren Füße die Pedale kaum erreichten.
»Ich weiß nicht, wie ich anhalten soll«, schrie sie.
»Bremsen«,
brüllten Skye und Jeffrey gleichzeitig. Aber von Bremsen hatte das Mädchen anscheinend noch nichts gehört, denn anstatt sie zu benutzen, beschloss sie, sich vom Fahrrad zu stürzen. Sie flog in die eine Richtung, ins Gras neben der Straße, und das Fahrrad flog mit viel Geklirr, Gerutsche und Kreiseln der Räder in die andere. Jane und Skye ließen ihre Einkäufe fallen und eilten dem Mädchen zu Hilfe. Aber sie rappelte sich schnell wieder auf, war unverletzt, und ihr ungeschickter Auftritt schien ihr kein bisschen peinlich zu sein. Jeffrey hob inzwischen das Fahrrad auf und stellte es wieder hin, und sie sah ihn an, als wäre er ein junger Gott.
»Ich bin Mercedes Orne«, sagte sie.
»Jeffrey Tifton«.
Er schüttelte ihr die Hand und rückte dann ihren Helm gerade. Bei all dem Hin und Her hatte sich der Junge mit der Sonnenbrille als einziger nicht vom Fleck gerührt. Jane sah ihn neugierig an. War es ihm egal, dass seine Schwester vom Fahrrad gestürzt war? Oder war er einfach nur großzügig und ließ die anderen Helden sein?
Ja, bestimmt war es Großzügigkeit.
Skye schien allerdings zu einem anderen Schluss gekommen zu sein. Sie starrte den Jungen wütend an und wollte ihn schon zurechtweisen, aber Jane warf sich dazwischen.
»Ich bin Jane Penderwick, und das ist meine Schwester Skye«, sagte sie strahlend. »Wir wohnen im Birches, dem Häuschen am Ende vom Ocean Boulevard.« »Dominic und ich wohnen den Sommer über im Wet Inn«, sagte Mercedes. »Es gehört unseren Großeltern.«
Er hieß also Dominic.
Ein großartiger Name, wie Jane fand, und wohnte ganz in ihrer Nähe. Vielleicht würden sie sich alle kennenlernen, falls Skye Dominic nicht verschreckte. Wenigstens schaute sie ihn jetzt nicht mehr so böse an. Sie hatte ihm den Rücken zugekehrt und hob die Einkäufe auf, bereit weiterzugehen. Jane seufzte. Das war kein guter Anfang. Wenn Dominic doch bloß etwas Intelligentes sagen würde, dann ließ es Skye sich vielleicht erweichen. Und dann redete er.
»Wer von euch ist die Älteste?«
»Wieso?«
fragte Skye in einem Ton, der nicht viel Hoffnung auf sich erweichen lassen machte. Er zuckte mit den Schultern und stieß leicht mit dem Fuß an sein Skateboard.
»Ich bin 7 und Dominic ist 12«, sagte Mercedes. »Bist du auch 12, Jeffrey?«
»Ich werde im August 12«, sagte er.
Dominic sah Jeffrey von der Seite an. Dann schaute er wieder auf sein Skateboard.
»Eigentlich bin ich 12,5.«
»Wir müssen los«, sagte Skye.
Womit Jane klar war, dass Skye nicht die Absicht hatte, sich Dominic gegenüber als Älteste zu erkennen zu geben. Wenn Skye das nicht wollte, dann vielleicht jemand anderes?
Wie aufregend, einmal die Älteste zu sein, vor allem wenn zu diesem einen Mal ein Junge mit solch einer Ausstrahlung und Arroganz gehörte. Jane überlegte schnell. Sie wollte nicht lügen. Kein Junge wäre das wert. Aber wenn sie vorsichtig war, konnte sie schon etwas sagen.
»Keiner von uns ist die Älteste. Das ist Rosalind, aber die ist gerade in New Jersey. Und dann haben wir noch eine kleine Schwester, die Betty heißt. Du solltest sie kennenlernen, Mercedes. Sie ist erst 5, aber ihrem Alter weit voraus. Jedenfalls bin ich die Älteste, wenn nur Betty und ich zusammen sind.«
Jane wagte es nicht, Sky oder Jeffrey anzusehen. Sie hielt den Blick auf Dominic gerichtet, der zu begreifen versuchte, was sie soeben gesagt hatte. Es dauerte eine ganze Weile, aber am Ende nickte er, sprang auf sein Skateboard und fuhr mit so viel Getue und Gehabe wie möglich davon. Jane blickte ihm hinterher.
»Ob er Fußball spielt?«
»Nein, aber ich!«
Mercedes hatte Mühe, sich wieder aufs Rad zu setzen. Ihr Bruder machte keinerlei Anstalten, auf sie zu warten.
»Jedenfalls würde ich gern.«
Während Jane das Fahrrad festhielt, half Jeffrey ihr auf den Sattel und gab ihr dann einen leichten Schubs in die richtige Richtung. Sie drehte sich um zu winken, und baute fast wieder einen Unfall, schaffte es dann aber doch, ohne größere Probleme weiterzufahren. Als nichts passierte und Mercedes nicht mehr zu sehen war, setzten die drei ihren Weg fort. Sky ging voran, und zwar ziemlich schnell, wenn auch nicht so schnell, dass sie die Geschwister Oren einholen würde. Das wäre das Letzte gewesen, was Sky wollte. Aber doch schnell genug, um ihre Wut auf Dominic abzubauen, dessen hohle Phrasen sie nicht im geringsten beeindruckt hatten. Jane murmelte schon wieder etwas von Liebe vor sich hin. Sky stöhnte. Warum, oh warum hatte sie zugestimmt, die Apo zu sein? Dann hörte sie Gebell. Und alle Gedanken an Dominic verschwanden aus ihrem Kopf. Es war Hound, und sein Bellen hieß Gefahr, Gefahr, Gefahr. Sky warf die Einkäufe, die sie getragen hatte, Jeffrey und Jane zu und rannte dem Haus entgegen. Sie rannte und rannte. Und als sie näher kam, hörte sie außer Hounds tiefem Gebell jetzt auch Hoovers Gekläff. Sie lief schneller. Was immer auch Schlimmes passiert war, es hatte bestimmt mit Betty zu tun. Betty war explodiert, war ertrunken, auf die Felsen gestürzt oder alles zusammen. Und Sky war schuld. Sie würde nie darüber wegkommen. Und ihr Vater und Rosalind würden sie ewig hassen. Sie lief jetzt an Alex' Haus vorbei und konnte hören, dass das Gebell von der Rückseite ihres Häuschens kam. Sie flog schier um die Ecke, und plötzlich lief ihr Betty ohne sichtbare Wunden entgegen.
»Du lebst«,
sagte Sky und war so erleichtert, dass ihr das Herz wehtat. Betty, die es nicht für nötig hielt, auf eine dermaßen offensichtliche Aussage zu antworten, packte Sky an der Hand und zog sie eilig über den Rasen. Zuerst konnte Sky nur Alex sehen, der am Uferdamm stand und die beiden Hunde festhielt, die endlich aufgehört hatten zu toben. Dann machte Alex einen Schritt zur Seite, und da lag Tante Claire, umklammerte ihren Knöchel und versuchte, tapfer auszusehen. Sky rannte zu ihr.
»Was ist passiert? Ist alles in Ordnung?«
»Ich bin okay«, sagte Tante Claire lächelnd und zuckte zusammen.
»Sie ist über den Damm gefallen«, sagte Betty.
»Es war Hoovers Schuld«, sagte Alec. »Er hat eure Tante erschreckt und dann ist sie gestürzt.«
»Schon wieder Hoover.« Sky drehte sich zu Alec und sagte wütend, »Sie haben ihn überhaupt nicht im Griff.«
»Ich weiß, obwohl ich es wirklich versuche. Tut mir leid.«
Sky gab sich die größte Mühe, den Mann und seinen Hund zu hassen. Aber Alec machte es ihr schwer, weil er so aufrichtig reumütig wirkte. Inzwischen waren auch Jane und Jeffrey eingetroffen. Wieder wurde alles erklärt, und Alec entschuldigte sich noch ein paar Mal, während Sky neben Tante Claire kniete.
»Wie schwer bist du verletzt?«,
fragte sie.
»Ich glaube, der Fuß ist nur verstaucht«, sagte Tante Claire. »Hilf mir aufzustehen.«
Aber als Tante Claire den Knöchel belastete, schrie sie vor Schmerzen auf und ließ sich auf den Uferdamm sinken.
»Sie muss zum Arzt«, sagte Jeffrey.
»Ich fahre sie ins Krankenhaus«, sagte Alec. »Es gibt eins, nur eine halbe Autostunde entfernt.«
»Wir kommen mit.«
Sky war fest entschlossen, die Familie nicht noch mehr auseinanderzureißen, vor allem nicht in einem solchen Notfall.
»Tante Claire braucht uns, zur Aufmunterung und als Trost.«
»Trost ist gut«, stimmte Alec ihr bei, »aber da sich eure Tante auf dem Rücksitz hinlegen sollte, ist nicht mehr genug Platz für alle.«
»Okay, aber ein paar von uns können doch mit«, sagte Jeffrey. »Wenn es eine Hilfe für dich wäre, Sky, kann ich ja mitfahren.«
Ich auch, sagte Betty.
Sky bemerkte, dass Alex' Mund amüsiert zuckte, weil so ein kleines Mädchen in ihrer orangefarbenen Schwimmweste glaubte, Hilfe oder Trost zu sein.
Er sah eigentlich ganz nett aus, fand sie. Wenn auch nicht so ernst und würdevoll wie ihr Vater. Aber wer war das schon?
Es gab sicher Leute, die Alex sogar gut aussehen fanden, auf eine erwachsene Art, mit seinen braunen Haaren, die nicht ordentlich liegen bleiben wollten, und den Sommersprossen auf der Nase.
Vielleicht war es nur der Bart, der ihn nicht so ganz zuverlässig erscheinen ließ.
»Okay, Jeffrey, fahr du mit«, sagte Sky.
»Gut.«
Jeffrey grinste Alec an. »Und Sky, ich mag ihn, auch wenn er seinen Hund nicht im Griff hat.«
»Ich mag ihn auch«, sagte Jane. »Ich mag sogar seinen Hund.«
»Ich mag seinen Hund überhaupt nicht«, sagte Sky.
»Hört sofort auf damit«,
Tante Claire fuchtelte wie wild mit den Armen. »Hört mir lieber zu. Ich brauche keinen Trost. Ich brauche nur eine Mitfahrgelegenheit. Was bedeutet, dass Alec mich ins Krankenhaus fährt? Nur mich, ganz allein. Ihr vier bleibt hier, habt Spaß und macht euch keine Sorgen. Verstanden? Ehrlich, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Ich melde mich.«
Als das Auto losfuhr, lächelten und winkten Sky und Jane.
»Ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen«, wiederholte Sky, und ihr Lächeln verschwand, sobald das Auto außer Sicht war.
Jane und Betty schauten sie erwartungsvoll an, als ob sie wüsste, was nun zu tun wäre. Sky kannte diesen Blick schon, aber bislang hatten sie immer Rosalind angesehen, nie sie. Sie drehte ihnen den Rücken zu, um erst einmal durchzuatmen, und dann, weil zufällig ein Baum vor ihr stand, trat sie dagegen.
Das tat gut. Also trat sie noch einen anderen. Vielleicht sollte sie in den Kiefernwald am Ende der Straße laufen, wo sie hunderte von Bäumen treten konnte. Doch sie war die Äpo. Und wenn die Äpo auf eine Krise damit reagierte, dass sie Bäume trat, dann würde das die Truppe demoralisieren. Sie musste nachdenken, und zwar schnell. Wenn sie nur nicht so hungrig wäre. Das Ingwerbrot von heute früh war nur noch eine ferne Erinnerung. Dann würde ihr Gehirn mit Sicherheit besser funktionieren. Kein Anführer, weder Cäsar noch Napoleon, nicht einmal Washington selbst, hätten mit so einem leeren Magen sinnvolle Strategien entwickeln können.
Und dann wurde Sky plötzlich klar, dass genau darin die Antwort lag. In Notfällen ist Essen eine hervorragende Idee. Sie drehte sich von den Bäumen weg, sah ihren Schwestern mutig ins Gesicht und sagte:
»Lasst uns frühstücken!«